ARD Sounds.
Hallo zusammen, ich bin Ole Wackermann und bin heute schon erfolgreich in den April geschickt worden. Kein April-Scherz ist ja, dass seit heute die Tankstellen nur noch einmal am Tag um 12 Uhr die Preise erhöhen dürfen. Carsten Sekund ist kurz vor High Noon an einer Hamburger Tanke gewesen.
Um 11:45 rum, da hat sich hier so eine kleine Schlange gebildet. Alle wollten noch mal schnell den relativ günstigen Preis tanken. Ist ja eh alles teuer genug, meinen Valentin und Salim.
Vor 12 noch mal tanken, weil es wichtig. Die machen noch mal die Preise hoch hier.
Ich, Alter, hier, ich schwöre, die Tankpreise, ne, sind zum Kotzen.
Das ist Wahnsinn, Alter. Das ist komplett Wahnsinn. Das ist, sollen sie, also wirklich, ne, wenn es so weitergeht, kaufe ich mir ein Elektroauto, mein Bester, ne?
Ja, da steigt der Blutdruck. Und übrigens, die hohen Treibstoffpreise sorgen auch dafür, dass die Alsterdampfer teurer werden. Details dazu gleich. Vorher kümmern wir uns noch darum, wie viel Miete das neue Haus der Bürgerschaft die Stadt kostet. Und als allererstes geht es um ein Thema, das gerade vielen Sorgen macht: Gewalt an Hamburgs Schulen. Am Montag wurde ja ein Schüler bei einem Messerangriff schwer verletzt. Wir haben Mittwoch, klar, den 1. April. Schön, dass ihr dabei seid.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Es ist erst 2 Tage her. Montagmittag ist ein 13 Jahre alter Schüler an der Stadtteilschule Flottbek mit einem Messer angegriffen worden. Er wurde lebensgefährlich verletzt, ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Nach der Tat wurden 2 15-Jährige festgenommen. Einer der beiden ist in Untersuchungshaft. Ja, das ist eine Tat, die hat natürlich viele Menschen in Hamburg sehr aufgewühlt. Und seitdem wird auch über Gewalt an Schulen wieder verstärkt diskutiert. Benedikt Barter hat dazu recherchiert, zu beiden Aspekten des Themas. Benedikt, was wissen wir denn Stand jetzt über den Vorfall an der Schule und mögliche Hintergründe?
Ja, da ist noch vieles sehr ungewiss. Fakt ist aber, gegen den Tatverdächtigen, gegen den gibt es einen Haftbefehl, Verdacht des versuchten Totschlags und gefährliche Körperverletzung. Der andere 15-Jährige, von dem du auch gesprochen hattest, der wurde inzwischen wieder freigelassen. Und die Augenzeugen, die vor Ort waren, die haben uns erzählt, dass der mutmaßliche Täter erst auf den Kopf des Opfers gezielt hat und dann in einem zweiten Schlag den Bauch erwischt hat. Mutmaßlich waren es alle Schüler der Stadtteilschule Flottbek. Offiziell haben wir da aber noch keine Bestätigung für. Ja, und die kannten sich wohl. Es hat wohl schon länger Streit gegeben. Das hat die Polizei uns gesagt. Weiterhin gibt sie sich aber eben mit Details bedeckt.
Da ist also auch noch eine Menge Ermittlungsarbeit. Die Augenzeugen, die du auch gesprochen hast teilweise und die ja mittelbar oder unmittelbar betroffen sind, die hat das bestimmt auch sehr geschockt. Du konntest auch mit einem Kriseninterventionsteam reden, das an der Schule war. Was hast du da erfahren?
Ja, dieses Kriseninterventionsteam, das kommt vom Deutschen Roten Kreuz und das war am Montag unmittelbar nach der Tat an der Schule und das hat sich halt insbesondere um die Erstversorgung der Kinder und Jugendlichen gekümmert, um die mentale, psychische Erstversorgung quasi. Die Mitarbeiter vom Kriseninterventionsteam, die konnten jetzt natürlich nichts zu den Details sagen, die sie da erfahren haben, aber natürlich, wir können uns das alle vorstellen, ist es eine extrem belastende Situation, wenn in dieser Schule, die ein sicherer Ort sein soll, plötzlich dieses Vertrauen in diesen sicheren Ort vollkommen untergraben wird. Und jetzt geht es eben darum für die Schülerinnen und Schüler, dass sie möglichst schnell wieder zurückkommen, dass sie dieses Vertrauen wiedergewinnen. Das sagte mir Nina Paulsen, die Fachleiterin des Kriseninterventionsteams. Und auch um eben das zu begünstigen, auch um dafür zu sorgen, ist ein Team der Beratungsstelle Gewaltprävention jetzt auch noch vor Ort. Das ist von der Schulbehörde und da sind eben Psychologen, Sozialarbeiter, die genau für solche Fälle geschult sind.
Es gibt ja Studien, die zeigen, Gewalt an Schulen nimmt zu. Wie ist die Situation in Hamburg?
Ja, darüber gibt die polizeiliche Kriminalstatistik Aufschluss. Die ist vom Bundeskriminalamt, da ist die neueste von 2024. Und die sagt, dass die Zahl der Fälle von Gewalt an Schulen innerhalb von 2 Jahren um fast ein Viertel gestiegen ist in Hamburg. Das ist für unsere Stadt immer noch ein Anstieg unter dem Bundesschnitt. Aber erschreckend, wenn man sich vor Augen führt, dass damit mehr als 1100 Gewalttaten an Hamburgs Schulen verbunden sind im Jahr 2024. Das sind meistens leichte Körperverletzungen, aber eben auch schwerere Fälle. Und man muss mit solchen Statistiken natürlich immer ein bisschen vorsichtig sein. Es könnte auch sein, dass einfach mehr angezeigt wird. Aber klar ist ja, diese 1100 Fälle, die existieren und die sind ein Problem.
Auf jeden Fall. Und das würde ja auch erklären, warum dieser krasse Fall, über den wir jetzt gerade sprechen, vielleicht auch ein allgemeines Unsicherheitsgefühl bei einigen verstärken kann. Du hast ja auch mit einer Vertreterin der SchülerInnenkammer gesprochen. Was wünschen die sich oder was fordern die? Wie sollte man mit dieser Thematik umgehen?
Ja, Pia Langer, die Vorsitzende der SchülerInnenkammer Hamburg, die meinte, also ein generelles Klima der Angst, davon würde sie jetzt nicht sprechen. Das wäre zu weit gegriffen. Die Forderung ist ja schnell mehr Security, mehr Strenge. Aber für sie ist was anderes entscheidend.
Und ich glaube, dass einfach die Gewaltprävention da wirklich frühzeitig von der ersten Klasse an integriert werden muss, auch das Gemeinschaftsgefühl in der Klasse, in der Schule gestärkt werden muss, damit es nicht nur ist, es passiert was und wir reagieren darauf, sondern dass es direkt frühzeitige Prävention gibt.
Ja, wichtig findet sich halt, dass eine Schulgemeinschaft so aufgestellt ist, idealerweise, dass solche Konflikte wie der am Montag da eskaliert ist, erst gar nicht aufkommen.
Und dann muss ja gegebenenfalls auch das Kriseninterventionsteam nicht kommen. Das ist natürlich immer am besten, aber gut, dass es sowas gibt trotzdem. Danke für die Einblicke, die du da bekommen hast und uns hier mitgebracht hast in den Podcast. Danke, Benedikt. Und zu dem Fall muss noch weiter recherchiert werden. Das hat es ja auch gezeigt und da bleibst du dran. Danke.
Danke.
Ein Thema hat ja gestern die ganze Stadt in Atem gehalten und deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Der junge Wolf, der eine Frau in Altona verletzt hat. Haben wir gestern ausführlich drüber berichtet? Hört gerne auch nochmal in die Folge von gestern rein. Was ich euch zum Stand heute Mittwochnachmittag sagen kann, ist: Der Wolf ist zunächst vorübergehend in einer Wildtierauffangstation bei Sachsenhagen im niedersächsischen Landkreis Schaumburg untergebracht worden. Was aus ihm denn nun wird, das steht noch nicht fest. Zum langfristigen Verbleib des Tieres laufen Gespräche, heißt es von der Umweltbehörde. Und da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es da etwas Neues gibt. Unser Stadtparlament bekommt ein neues Zuhause, das Haus der Bürgerschaft am Alten Wall. Darin sollen alle Bürgerschaftsabgeordneten und ihre Fraktionen Platz finden. Das neue Gebäude ist jetzt bezugsfertig für die Mieter. Heute war Schlüsselübergabe an die Präsidentin der Bürgerschaft, Carola Veit. Und Susanne Röse war dabei. Susanne, bisher war ja die Bürgerschaft über mehrere Standorte verteilt. Jetzt wird ja alles in dem neuen Haus zusammengefasst. Welche Vorteile soll das bringen?
Ja, großer Vorteil natürlich. Kurze Wege, schnellere Absprachen, wenn alle in einem Haus sind. Ja, und das ist natürlich ein ganz modernes, zeitgemäßes Bürogebäude. Übrigens zieht ja auch die Verwaltung des Hamburger Landesparlaments dort ein. Und die Flächen dort, die können je nach Bedarf verändert werden. Also das ist natürlich wichtig. Zum Beispiel nach Wahlen, wenn sich die Fraktionsstärken verändern, können sie ja. Und ein weiterer Vorteil ist, dass das neue Haus der Bürgerschaft gleich um die Ecke vom Rathaus ist. Also auch wieder ein kurzer Weg. Die Fraktionsspitzen übrigens, die bleiben nämlich im Rathaus. Und auch die Bürgerschaftspräsidentin, die bleibt auch im Rathaus mit ihrem Büro.
Also weniger Videokonferenzen, mehr wirklich mal sich zusammenhocken und was besprechen.
Ja, so sieht's aus.
Ja, klappt ja manchmal auch ganz gut. Welchen Eindruck hast du denn so von dem neuen Gebäude gewonnen? Ist das wirklich so alles schick und modern? Inwieweit konntest du das schon sehen?
Ich war drin tatsächlich, aber es ist natürlich noch leer. Mhm. Also es muss natürlich jetzt eingerichtet werden. Die IT ist jetzt erstmal gefragt. Also da wird noch ordentlich gearbeitet werden. Es steht auch noch keine Möbel drin, keine Lampe hängt. Es ist wirklich sehr schlicht. Hanseatisch zurückhaltend, sagt man ja wohl. Und ich sagte es ist natürlich sehr modern. Aber wie gesagt, noch sind es leere Räume. Die werden erst nach der parlamentarischen Sommerpause im Sommer bezogen. Am Alten Wall hat das Haus nach vorne hin übrigens 5 Etagen. Nach hinten sind es 8 Staffelgeschoss. Und persönlich finde ich sehr schön gelungen im Eingangsfoyer. Da kann man auf einer Säule wichtige Artikel aus der hamburgischen Landesverfassung nachlesen. Habe ich gleich mal ein bisschen gelesen.
Sehr schön. Ja, toll. Also hört sich erstmal gut an, soweit man das schon beurteilen kann. Wird nicht ganz günstig für die neuen Mieter, die Bürgerschaft. Wie teuer wird dann das jetzt, dieser neue gemeinsame Standort? Wie viel Miete wird das kosten?
Also die Miete wird mehr als doppelt so teuer wie zusammen in allen aktuellen 6 Standorten. Mehr als 360.000 Euro Kaltmiete im Monat. Aber in den alten Standorten, in einigen, da laufen jetzt die Mietverträge aus. Also da hätte man natürlich neu verhandeln müssen. Wahrscheinlich wäre auch die Miete erhöht worden. Also laut Bürgerschaftskanzlei ist das jetzt ein günstiger Zeitpunkt. Außerdem ist ja der Umzug auch einstimmig beschlossen worden im November 2022. Und dann muss man noch sagen, hat die Bürgerschaft immer wieder Räume dazu mieten müssen an anderen Standorten, zum Beispiel für Cum-Ex. Sowas soll künftig dann nicht mehr nötig sein.
Also scheinen sich alle einig zu sein, das ist jetzt eine gute Lösung, aber ganz günstig wird's nicht.
So ist es.
Vielen Dank, Susanne. Eine Alsterkreuzfahrt quer durch die Stadt, das gehört ja zu den Dingen, die Hamburg so toll machen. Und ab morgen ist das wieder möglich. Die Alsterdampfer starten in die Sommersaison. Frauke Reinig war dabei, als die Alstertouristik erzählt hat, was die neue Saison so bringt. Ja, Frauke, sind alle Decks geschrubbt, nehme ich an. Bleibt denn alles beim Alten oder gibt's was Neues?
Ja, so ein paar kleine Neuigkeiten gibt es schon. Und zwar gibt es neue Abfahrtszeiten. Früher fuhren die ja jede Stunde, diese Alsterkreuzfahrten. Jetzt jede Stunde 10, also um 10, 11 Uhr 10. 12.20 Uhr und die sind dann insgesamt eben 10 Minuten länger unterwegs. Und besonders in den Sommermonaten werden auch mehr Dampfer unterwegs sein, sagt Tanja Kort, die Geschäftsführerin der Alstertouristik.
Wir haben das Programm in den abendlichen Stunden ausgeweitet, da gibt es jetzt mehr Abfahrten und wir würden uns freuen, wenn viele Hamburgerinnen und Hamburger uns vielleicht auch nach ihrem Feierabend nochmal besuchen und ihren Abend auf der Alster ausklingen lassen.
Also so ein kleiner Sundowner dann auf dem Alsterdampfer.
Sind denn auf den Alsterdampfern nicht aber hauptsächlich Touristen und die Verwandtschaft, die zu Besuch kommt, mal ganz ehrlich?
Naja, man hat es immer nicht so auf der Platte, aber man kann sie ja auch wirklich als Verkehrsmittel benutzen. Also wenn ich vom Jungfernstieg zum Beispiel zur Rabenstraße möchte, da bin ich wahrscheinlich mit dem Alsterdampfer schneller als mit dem Auto.
Ah, und dafür machen die jetzt auch vielleicht nochmal ein bisschen Werbung, dass man das wieder entdeckt. Was ist mit den Preisen? Steigen die?
Ja, tatsächlich bei den Kreuzfahrten, also bei den Fahrten, bei denen es eben Zwischenstopps bei den Anlegern gibt, da steigen die so etwa um 20%. Ein Richtungsticket kostet da 12 Euro, ein Tagesticket 22 Euro. Neu ist aber auch, dass man ein Einzelticket nur bis zum nächsten Anleger kaufen kann. Das kostet dann 2,50 Euro. Ja, und Grund für die Anpassung sind die steigenden Energiepreise, sagt Tanja Kort.
Das trifft uns genauso wie alle anderen. Auch für uns sind die Tankstellenpreise enorm in die Höhe geschossen. Und leider kommen wir nicht ganz drum rum, das auch ein bisschen weiterzugeben. Aber wir sind froh, dass wir eben die Rundfahrten noch stabil halten konnten.
Ja, die Rundfahrten, also da, wo man nicht aussteigt oder nicht aussteigen kann, die kosten weiterhin 25 und die große Rundfahrt 35 Euro.
Wollen wir mal hoffen, dass es nicht noch weiter steigt, je nachdem, wie lange der Iran-Krieg jetzt auch noch dauert und die Spritpreiskrise. Es gibt ja aber auch ein paar umgerüstete E-Alsterdampfer, die sowieso mit Elektroantrieb fahren. Wäre das nicht eine gute Gelegenheit, das mal auszubauen, wenn der Sprit jetzt so teuer wird?
Ja, der Ausbau, der läuft.
Wir müssen elektrisch werden oder zumindest emissionsfrei. Das gibt uns die Alsterverordnung vor. Wir haben drei elektrische Schiffe, die Eilbeck, die Alstersonne und die Alsterwasser. Wir arbeiten weiter an der Gewinnung von Fördermitteln, um auch weitere Umbauten zu realisieren. Und im Plan ist als nächstes die Seebeck umzubauen. Einen Zeitplan kann ich dafür leider noch nicht geben.
Ja, also bis dann alle 18 Schiffe der Alstertouristik dann wirklich mit Strom laufen und nicht mehr der schwarze Rauch da rausqualmt, das kann noch ein bisschen dauern.
Bei dem Thema und bei dem Termin heute, 1. April, da warte ich schon die ganze Zeit auf den ultimativen Alster-April-Scherz. Frauke, ich bin fast ein bisschen enttäuscht. Es war jetzt alles so seriös, was du erzählt hast.
Das stimmt. Ich kann da leider nichts bieten. Also die Wassertaxen, die sind auch noch nicht angekündigt dieses Jahr. Mal sehen, was da noch kommt. Aber so ein paar April-Scherze, die sind mir heute dann doch begegnet.
Nämlich?
Die Schulbehörde hat was rumgeschickt bei Instagram. Die haben gesagt, dass sie die Sommerferien um 2 Wochen kürzen wollen. Das fand ich recht durchschaubar.
Aber doch ein ziemlicher Schock. Also da wird es einige bestimmt gegeben haben, die drauf reingefallen sind.
Ja, bestimmt. Und Hagenbeck hat vorhin auch noch mal was rumgeschickt, dass sie jetzt nämlich so ja wie so Autoduftteile verkaufen mit dem Original Tierdüften. Ja, das war ganz lustig gemacht mit hübschen kleinen Bildern von den Elefanten und so. Aber ja, auch das ein bisschen durchschaubar. Ich muss sagen, ich bin auch sehr schwer in den April zu schicken. Ich habe da ein bisschen ein Kindheitstrauma. Mein Vater war großer Fan von April-Scherzen. Seitdem bin ich extrem misstrauisch.
Ja, mich hat meine Tochter heute in den April geschickt, unsere 10-Jährige. Ganz einfach heute Morgen am Frühstückstisch. Ich war noch so ein bisschen drömelig, sagte sie. Papa, das war gestern ganz toll mit Sophia. Wir haben den ganzen Nachmittag Schach gespielt. Und ich so voll drauf reingefallen. Oh, das ist ja toll.
Das ist ja,
sie kennt ihren
noch
Papa
harmlos.
Halt. Sehr harmlos, ja. Das war's für heute, für diesen Mittwoch, den 1. April. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Abonniert diesen Podcast gerne, wo immer ihr uns hört und lasst uns ein paar Sterne da, da freuen wir uns immer. Und wenn ihr mögt, dann hören wir uns morgen wieder. Dann gibt's eine frische Folge Hamburg heute. Macht's gut, bis dahin.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.